Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, heute wollen wir uns drei Themen widmen, die ich, muss ich ehrlich gestehen, geklaut habe. Und zwar haben wir gestern eine Pressekonferenz gegeben. Die gesamte Verwaltungsspitze hat über die Themenschwerpunkte berichtet, die in 2025 anliegen. Und daraus habe ich mal versucht, die wichtigsten drei Punkte rauszunehmen für Sie. Und zwar ist es zum einen die Digitalisierung der Verwaltung, zum anderen die Krankenhausreform und was der Kreis damit überhaupt zu tun hat. Und natürlich das Thema Flüchtlinge, das sicher viele von Ihnen interessieren wird. Gut, kommen wir aber zunächst zu unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was ist in der Kreisverwaltung, was ist hier im Kreis passiert die Woche? Was waren so Ihre Highlights?
Also Highlights ist diese Woche so eine besondere Sache, weil sehr viel intern war, interne Besprechungen. Da gibt es natürlich Highlights, aber es sind so interne Sachen, Themen wie, wie organisiert man bestimmte Dinge. Highlights waren ganz sicher ansonsten am Montag ein Termin mit Beförderungen und Verabschiedungen von Mitarbeitern. Jetzt sind Verabschiedungen keine Termine, die mich freuen, also nicht ein Highlight in der Sicht, aber es ist eben wichtig, Menschen, die lange bei uns gearbeitet haben, auch nochmal wertschätzend, sozusagen den letzten offiziellen Termin, den sie bei uns haben, den gemeinsam zu begehen. Und diese Verabschiedungstermine haben deshalb für mich, aber eigentlich für die Verwaltungsspitze eine hohe Bedeutung. Das war das eine. Dann gab es einen Pressetermin mit Blick auf ein ganz spannendes Projekt. Das ist der Schul- und Bildungscampus oder so ähnlich wird das heißen. Den Namen habe ich jetzt gar nicht mehr gerade.
Meine Bildungscampus Ost, kann das
ja,
sein?
Ja, Ost weiß ich. Ich weiß nicht mehr, ob es Schulbildungszentrum Ost oder Bildungscampus Ost.
Das werden wir Ihnen nachher reinschreiben in die Notizen.
Auf jeden Fall gibt es ja in Viernheim eine große Schule mit 1000 Schülern. Das ist die AVH, die Alexander-von-Humboldt-Schule. Die ist in die Jahre gekommen. Wir wollten sie erweitern und sanieren und haben uns jetzt dafür entschieden, weil es wirtschaftlicher, aber auch besser für die Schule ist, diese Schule an einem anderen Standort neu aufzubauen, komplett neu. Der große Vorteil ist, die Schülerinnen und Schüler erleben nicht über Jahre eine Baumaßnahme an ihrer Schule, auf ihrem Schulgelände, sondern Schule kann stattfinden, bis die neue Schule fertig ist. Das wird so grob gesagt 4 bis 5 Jahre dauern und dann gibt es einen kompletten Umzug. Und Zentrum oder Bildungscampus heißt ja, da entsteht nicht nur eine Schule neu, sondern dort mehrere Einrichtungen neu entstehen, denn wir bauen dort auch eine Grundschule, die kommt dann danach und auch Turnhallen. Denn eine Schule, insgesamt werden dort 1600 Schüler auf die Schule gehen, perspektivisch. Da brauche ich natürlich dann auch die entsprechenden Sportstätten. Da arbeiten wir mit der Stadt Viernheim zusammen. Und dort, wo die AVH bisher war, kann Wohnraum entstehen. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Das war ein Highlight. Ja, und dann habe ich ja aus meiner Aufgabe resultierend verschiedene Ehrenämter. Das ist jetzt eine Sache, die muss man vielleicht erklären. Also ich bin Vorsitzender des Hessischen Bibliotheksverbands zum Beispiel oder auch Vorsitzender des Hessischen Tourismusverbands. Das ist einfach so, es gibt viele Organisationen und Verbände, die Themen begleiten, die für uns Landkreise wichtig sind. Und dann schauen wir unter den Landräten, unter den Kreisbeigeordneten, wer bereit ist, sich um welche Aufgabe zu kümmern. Das sind klassische Ehrenämter mit einer Menge Verantwortung. Der Tourismusverband hat Mitarbeiter, Festangestellte. Ich bin auch im Volkshochschulverband stellvertretender Vorsitzender, der eine richtig große Geschäftsstelle. Und als Vorsitzender des Bibliotheksverbands hatte ich gestern einen für uns wichtigen Termin im Hessischen Landtag. Wir haben nämlich die Fachsprecher aller Fraktionen zum Frühstücken eingeladen, um zusammen mit vielen Bibliotheksleitern gemeinsam über die Entwicklung der Bibliotheken Hessen zu sprechen. Das sind so Highlight-Termine bisher gewesen.
Und wenn ich da kurz mal zwischengrätschen darf, es kommt noch ein wichtiger Termin morgen.
Morgen, ja. Das ist ein Termin, der ist natürlich besonders wichtig für ganz viele Akteure in Birkenau. Das ist die Öffnung der komplett neu sanierten Langenbergschule. Die neu saniert heißt tatsächlich, da wurde die Hälfte der Schule zugemacht, erst die eine Hälfte, dann die andere, und in Module verlagert, um die Schule kernzusanieren und zu modernisieren. Und dabei wurde die Schule komplett umgekrempelt, auf ein ganz neues pädagogisches Raumkonzept gestellt. Es wird die erste weiterführende Clusterschule sein, die wir im Kreis Bergstraße haben. Und nach mehreren Jahren der Baumaßnahme, nach relativ viel Geld, das wir investiert haben, wird dort morgen offiziell eingeweiht.
Dazu werden Sie dann morgen auch Fotos sehen. Ich meine auch ein Filmchen und alle Fakten, die es dazu wissen gibt.
Genau.
Wunderbar. Dann war es das erstmal mit unserem Wochenrückblick. Wie gesagt, dann kommen wir jetzt auf die Themen, die Sie bei der Pressekonferenz rausgestellt hatten. Kommen wir zunächst zu der Digitalisierung der Kreisverwaltung. Wenn man von außen so drauf blickt, ich glaube, den meisten Bürgerinnen und Bürgern würde einfallen, na gut, wir können jetzt unser Fahrzeug digital zulassen. Was geht noch? Was ist in den letzten Jahren alles passiert, wenn Sie so die wichtigsten Punkte vielleicht einmal nennen könnten?
Ich will aber mit dem Fahrzeug anfangen, weil das genau das ist, was ich möchte. Und ich finde diesen Prozess sensationell gut und er wird zu wenig genutzt. Wie war das bisher mit dem Fahrzeug? Bisher habe ich mein Auto bekommen, habe einen Fahrzeugbrief bekommen, entweder im Vorab oder ich habe mir ein rotes Nummernschild besorgt, bin dann zur Zulassungsstelle gefahren und musste mit diesem Fahrzeugbrief und mit einer Bescheinigung der Kfz-Versicherung etc. mein Fahrzeug dort anmelden. Habe dort gezahlt, habe ganz früher zum Teil Stunden gewartet. Inzwischen kann ich mir online einen Termin geben lassen, muss aber dann 1, 2, 3 Wochen auf diesen Termin warten, je nachdem, wie dringlich das ist. Und jetzt haben Sie seit einigen Monaten die Möglichkeit, komplett von zu Hause den gesamten Vorgang zu machen. Sie bekommen die Plakette nach Hause geschickt.
Die Plakette oder die Nummernschilder?
Die Plakette. Sie bekommen die Plakette und den Fahrzeugschein nach Hause geschickt. Den Fahrzeugbrief bekommen Sie ja vom Hersteller. Die Nummernschilder sind ja nie vom Kreis gekommen. Sie mussten sich immer von so einem Schilderservice besorgen.
Ja, aber das muss man nach wie vor.
Das muss man weiter. Das heißt, Sie reservieren sich das Kennzeichen, besorgen sich Nummernschilder, kann man sich auch online besorgen, aber auch beim Nummernschildservice irgendwo. Aber die Plakette kriegen Sie nach Hause geschickt. Per Einschreiben. Und bis Sie diese Plakette haben, können Sie schon bis zu 10 Tagen alleine mit dem Ausdruck dieser Zulassung Auto fahren. Das heißt, Sie können sofort loslegen. Wenn Sie Ihr Auto samstags nachts abholen und samstags nachts die Unterlagen bekommen, können Sie samstags Nacht machen und sind dann Sonntag schon unterwegs. Keine Wartezeit, nichts aufs Amt. Und so gerne wir es wollen, dass Menschen zu uns kommen, aufs Amt, es ist doch eigentlich kein Termin, den man braucht. Also ich persönlich, so nett die Mitarbeiter in Heppenheim in der Stadtverwaltung sind, aber alleine schon, dass man für einen Ausweis aufs Amt gehen muss, obwohl das ja nicht so ist, dass sie da sitzen, überlegen, den gebe ich den Ausweis oder nicht, sondern die müssen mir einen Ausweis geben, wenn ich die Voraussetzungen erfülle. Das kann doch komplett elektronisch laufen. Und das ist das Ziel. Jetzt ist mir Verwaltungsdigitalisierung deshalb ein so wichtiges Thema, weil wir generell in Deutschland zu wenig digitalisieren. Das merkt man so sehr, wenn man einfach auf andere Länder schaut, die moderner sind. Ich will gar nicht von China sprechen. Die meisten europäischen Länder sind auch moderner als wir. Und jetzt ist die Verwaltung nicht unbedingt die Digitalisierungsspeerspitze in Deutschland, um es mal so auszudrücken. Ich bin aber jemand, der darauf großen Wert legt. Und deswegen setze ich da, wo ich selbst entscheiden kann, an. Nicht hier bei der Kreisverwaltung. Wir machen richtig Druck und geben richtig Ressourcen aus, um bei der Digitalisierung vorne dabei zu sein. Nicht nur, indem wir unsere Verwaltungsleistungen digital zur Verfügung stellen. Da können wir manchmal auch nur genauso schnell sein wie die anderen, weil vieles gemeinsam erfolgt oder über das Land oder über den Bund. Aber indem wir auch viele Pilotprojekte hier durchführen, also sozusagen für die anderen versuchen, besonders schnell voranzumarschieren.
Und dann geben Sie mal ein paar Beispiele. Was wird in 2025 digitalisiert, beziehungsweise worauf können sich die Bürger freuen? Inwieweit wird die Verwaltung digitaler in diesem Jahr?
Also es wird mehr und mehr Anträge geben, die man komplett digital abarbeiten kann, wo man also nicht mehr aufs Amt muss. Sie werden Bürgersprechstunden, das wird nach und nach ausgeweitet, komplett digital durchführen können. Sie müssen also auch für Gespräche nicht mehr ins Amt. Was Sie schon können, was viele nicht wissen, Sie können auch schon Schulungen, für die Sie eine Bescheinigung bekommen, zum Beispiel diese Hygieneschulung für den Bereich Lebensmittel, komplett online machen. Und wo bisher Digitalisierung heißt, dass man ein paar PDF ausdruckt, ausfüllt und dann wieder einscannt, zurückschickt, da werden diese PDFs zukünftig nicht mehr da sein, sondern auch das wird komplett digital laufen. Das heißt, mein Ziel ist, dass die Bürger die Wahl haben, ob sie wie bisher mit einem Brief, den man persönlich abgibt oder mit der Post schickt, Brieftauben gehen hier nicht, aber von mir aus auch weiterhin mit Faxen, aber eben auch komplett digital ihren Kontakt mit der Behörde halten. Das muss das Ziel sein. Und richtig spannend wird es aber, und das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk, das merken die Bürger aber nicht so, dass auch intern dann alles digital läuft. Ich nehme jetzt meinen Bauantrag. Dass man diesen Bauantrag digital abgeben kann, das ist jetzt erstmal kein Hexenwerk. Bisher kann man den als PDF abgeben, zukünftig gibt es dafür spezielle digitale Formate. Aber bisher werden dann viele Fachbehörden bei der Bearbeitung dieses Bauantrags beteiligt und auch die Städte und Gemeinden werden daran beteiligt. Und dieses komplette Verfahren der Beteiligungen muss aus meiner Sicht, und daran arbeiten wir, digital ablaufen. Das heißt, diese Stellungnahmen werden alle nur noch in eine Software eingegeben. Der große Vorteil ist, zunächst einmal für uns, wir wissen immer, wie gerade der Sachstand ist, ohne dass großen Akten geguckt werden muss. Und als nächster Schritt müsste dann eigentlich kommen, dass der Bürger auch schauen kann, wie der Sachstand ist. Wo ist denn der Antrag gerade? Hat die Gemeinde schon zugestimmt oder noch nicht?
Und ist es Zukunftsmusik oder ist es absehbar, dass die Bürgerinnen und Bürger das relativ rasch auch so bekommen?
Im Jahr 2025 wird das noch nicht so sein. Im Jahr 2025 werden wir erstmal daran arbeiten, dass alle, die sich daran beteiligen an dem Verfahren, eben Gemeinde, Fachbehörden, Fachleute, alles digital machen können. Wann es dann soweit ist, dass es soweit so eine Art Bürgerschnittstelle gibt, wo man gucken kann, soweit ist es, das kann ich noch nicht sagen. Da müssen viele andere noch mitwirken. Ich will ein Beispiel nehmen. Der beste digitale Prozess in Deutschland ist bisher die Steuer. Die ist ja schon seit Jahren komplett digitalisiert. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Ich mache meine Steuern seit vielen Jahren rein digital. Ich gehe nicht mehr aufs Amt, ich gebe keine Bescheide ab, nichts im Briefkasten, rein digital. Und trotzdem sehe ich den Bearbeitungsstand nicht, sondern ich bekomme halt irgendwann eine Mail, die Steuerbescheinigung ist da und dann kann ich sie digital wieder abrufen. Und so wird das zunächst einmal sein. Es läuft rein digital und wenn man wissen will, wie weit ist es, muss man halt sozusagen nachfragen. Aber irgendwann muss es so sein und das ist die Zukunftsmusik, an der wir aber arbeiten. Und ich bin schon einer von denen, der da vorantreibt, dass man die Dinge dann auch tatsächlich im Bearbeitungsstand online sehen kann.
Gut, im Laufe des Jahres werden ja einige Sachen tatsächlich kommen. Da werden wir dann jeweils Hurra schreien und Sie das wissen lassen.
Genau, und da möchte ich halt ungerne Daten nennen. Es kommt dann und dann. Wie beim Digitalisieren ist das so ähnlich wie beim Sanieren eines alten Hauses. Manchmal findet man so eine Leitung, man sagt sich, um Gottes Willen, jetzt brauche ich noch mal einen anderen Handwerker. Das verzögert alles. Wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben schon immer Programme. Dann müssen Schnittstellen neu programmiert werden. Dann muss es getestet werden, dann funktioniert irgendwas nicht. Das kann das Ganze ewig verzögern. Deswegen bin ich mit Daten sehr vorsichtig. Ich kann nur sagen, das ist hier ein echtes Thema.
Gut, kommen wir zum zweiten Thema, das gestern zur Sprache kam in der Pressekonferenz. Und zwar ist es die Krankenhausreform. Natürlich machen sich viele Sorgen. Wie sieht es aus? Was kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen für den Kreis Bergstraße zu diesem Thema?
Also da muss ich auch minimal ausholen. In den letzten Jahren sind relativ viele Krankenhäuser pleite gegangen, deutschlandweit. Und die Finanzlage der Krankenhäuser derzeit ist ein Desaster. Viele Krankenhäuser schreiben rote Zahlen und bei vielen ist noch die Frage, wie lange überleben sie das noch? Und der Schlüssel der Krankenhausreform ist, dass der Bund, der das entschieden hat, sagt, und das ist auch unstreitig, wir haben in Deutschland im Verhältnis zur Bevölkerung zu viele Krankenhäuser. Die können wir so nicht bezahlen, erstens. Und zweitens haben wir auch das Personal dafür gar nicht mehr. Und der Bundesgesundheitsminister will, auch dieses Ziel ist unter den Experten unstreitig, will, dass sich die Krankenhäuser stärker spezialisieren. Das heißt also, ich soll nur noch dann, ich nehme jetzt irgendeine Operation, jetzt bin ich kein Krankenhausspezialist. Ich bin ja auch der Gesundheitsdezernent nicht. Also ich soll nur noch eine Pankreasoperation machen können, wenn ich so und so viele Pankreasoperationen überhaupt habe, damit ich eine Erfahrung entwickeln kann, damit es auch für die Ärzte interessant ist. Also ein guter Arzt, der solche Operationen macht, der will ja auch nicht nur eine pro Monat, sondern...
Gut, wir müssen gar nicht vielleicht auf diese speziellen Sachen eingehen, sondern was die Menschen interessiert, vorwiegend, ist ja die Notfallversorgung. Braucht man für eine Notfallversorgung ein Krankenhaus?
Ja, natürlich.
Da spielt rein, dass unser Krankenhaus hier, also das ist das größte, das Kreiskrankenhaus, ja nicht eigentlich Hessen gehört, sondern das gehört ja
der Uni Heidelberg.
Genau. Um diesen Komplex geht es nicht,
Doch, da muss ich widersprechen. Das gehört miteinander zusammen, weil wir hier lauter Krankenhäuser haben, auch das Kreiskrankenhaus, die machen viele Sachen. Die machen nicht nur Notfallversorgung, sondern auch anderes. Und dieses andere, das soll stärker gebündelt werden. Und dafür gibt es einen großen Diskussionsprozess. Das wird nicht Order de Mufti von Wiesbaden, die sind für uns zuständig, ausentschieden, sondern das soll sozusagen gemeinsam in den Regionen erarbeitet werden. Und dafür beginnen jetzt, übernächste Woche, hier in Südhessen, regionale Versorgungskonferenzen, bei denen die Krankenhäuser, die Gesundheitsdezernenten oder Landräte, aber zum Beispiel auch der Rettungsdienst und Vertreter der Ärzteschaft dabei sind. Denn unter anderem gibt es auch die Idee, dass bestimmte Dinge ja auch zwischen Ärzten und Krankenhäusern hin und her geschoben werden können. Dann muss man gucken, wo gehören die am besten hin, um eine bestmöglich integrierte Struktur für die Gesundheitsversorgung und eine nachhaltig finanzierbare und nachhaltig personell funktionierende Struktur zu schaffen. Zur Notfallversorgung. Es ist komplett unstrittig, dass das Kreiskrankenhaus Bergstraße der unverzichtbare Notfallstandort bei uns im Kreis Bergstraße ist. Wir haben dort die Versorgung für Schlaganfälle, wir haben dort die Versorgung für Herzinfarkte, wir haben dort die Versorgung für schwere Verletzungen und andere intensivmedizinische Fälle. Und diese Spezialisierung des Kreiskrankenhauses, der Fokus darauf, der wird ganz sicher eines der Ergebnisse der Betrachtungen für unsere Region sein. Wir werden übrigens nicht nur in Gesamt-Südhessen diskutieren, sondern die Gesundheitsdezernentin Angelika Beckenbach wird auch nochmal für den Kreis einen solchen Diskussionsprozess starten, bei dem auch noch in einem anderen Maß die Ärztenetzwerke einbezogen werden, um hier vor Ort nochmal mit Ärzten und Krankenhäusern zu diskutieren, wie lässt sich die Versorgung optimieren. Aber das Kreiskrankenhaus als Notfallstandort steht nicht zur Diskussion.
Wunderbar, die Nachricht nehmen wir schon mal mit. Über alles andere werden wir dann peu à peu auch berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Als drittes Thema haben wir die Flüchtlingssituation. Können Sie da aktuelle Zahlen nennen? Gibt es eine Entspannung? Wie sieht es da aus im Moment?
Ja, also die Flüchtlingszahlen gehen deutlich zurück. Es kommen deutlich weniger als letztes Jahr, deutlich weniger als vorletztes Jahr. Da war ja auch noch die Ukraine-Krise. Das gilt für Deutschland, das gilt auch für den Kreis Bergstraße. Und das führt ja unter anderem dazu, dass wir das Hotel am Bruchsee, das wir für die Ukraine-Flüchtlinge gekauft haben, nun wieder anders nutzbar machen wollen. Dass inzwischen das Krankenhaus in Lindenfels, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Und dass wir jetzt auch entschieden haben, die Zeltstadt abzubauen in Bensheim. Die ist ja sozusagen fast das Sinnbild gewesen der zu großen Zahlen von Menschen, die zu uns kommen.
Können Sie es bitte noch mal ganz konkret machen? Wie viele Geflüchtete kommen jetzt und wie viele kamen quasi zu Höchstzeiten? Pro Woche, ich glaube, pro Woche werden hier zugewiesen.
Das sind, glaube ich, 20, die etwa pro Woche kommen. Das wird aber natürlich jeweils, weil sowas lässt sich nicht dauerhaft planen, kurzfristig vom Land mitgeteilt, mit welchen Zahlen wir zu rechnen haben. Und ob wir dann immer genau die kriegen, mit denen wir zu rechnen haben, ist noch eine andere Sache. Aber es sind viel weniger als die 60 pro Woche, die wir mal hatten. Mhm. Und in unser überlastetes System hinein ist es trotzdem aber aus meiner Sicht immer noch zu viel. Und wir haben immer noch viel zu viele Menschen bei uns, die eigentlich kein Bleiberecht haben. Also das Thema ist noch nicht zu Ende. Wir müssen ganz klar die ohne Bleiberecht aus unserem Land bekommen. und die anderen, die da sind, die bleiben möglichst gut integrieren und darauf unsere Ressourcen konzentrieren.
Gut, aber das hatten Sie ja schon häufiger gesagt, dass Abschiebung ist ein Thema des Landes und wie viele reinkommen, wie das reguliert wird, ist Thema des Bundes
Ja, und Abschiebung ist auch nur
und
ein
der EU.
eingeschränkter Thema des Landes. Das ist auch ein Thema des Bundes, denn der Bund regelt natürlich, wohin man abschieben darf.
Und die Zuständigkeiten der Bundespolizei,
Genau.
was nicht unentscheidend ist.
Ja, das ist eigentlich eine höchst komplexe Sache, aber es muss egal sein, wie komplex die Sache ist, es muss gelöst werden.
Dann kommen wir abschließend nochmal auf das Thema Bezahlkarte. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, das war ja etwas, was mein Kollege Matthias Schimpf und ich von Anfang an gefordert haben, dass mit einer Bezahlkarte, die ja ein Teil Sachleistung darstellt, Bezahlkarte soll ja den Bargeldanreiz reduzieren, wenn eine solche Bezahlkarte eingeführt wird. Es war eine lange Diskussion auf Bundesebene. Nach langen Streitereien, wo manche von Anfang an gesagt haben, nein, es geht nicht, haben sich dann alle auf, ach, wir machen es doch, verständigt. Das ist aber schon ein Jahr her. Und dann hat es ewig gedauert mit der Ausschreibung. Denn es gab dann noch eine Konkurrentenklage. Inzwischen ist die Bezahlkarte da und sie wird nun vom Land Hessen ausgegeben. Das sind aber bisher nur ein paar ganz wenige. Also dieser Prozess ist noch nicht wirklich ins Laufen gekommen. Die
Das heißt,
Bezahlkarte.
im Moment ist es so, dass neu ankommende Geflüchtete, die also in Hessen in den
So ist es
Ersteinlauf kommen,
gedacht,
dass
sozusagen. Wer neu
die
kommt, kriegt
bekommen.
erstmal eine Bezahlkarte.
Ja.
Und später sollen die, die schon da sind, auch eine Bezahlkarte kriegen. Das vor Ort, so weit sind wir leider noch nicht.
Und die sieht so aus, die Bezahlkarte, wie Sie das ursprünglich haben wollten und vorgeschlagen hatten.
Ja. Also die Bezahlkarte sieht grundsätzlich schon, also wie sie aussieht, weiß ich gar nicht, als eine Karte,
Das
aber
war auch
ich
eher.
weiß, wie Sie es gemeint haben. Wir wollten, dass das meiste Geld nur unbar verfügbar ist, dass es nicht ins Ausland transferiert werden kann und, und. Genauso ist es gekommen. Wir hier speziell in dieser Region aber mit den Landesgrenzen um uns herum wollten, dass die Bezahlkarte auch auf Postleitzahlenbereiche eingegrenzt werden kann. Weil wir sagen, die Menschen sollen die Mittel, die sie hier bekommen, auch letztendlich nur hier als Bezahlmöglichkeit nutzen können.
Mit Blick auf
Das,
die Wirtschaft.
nein, auch mit der Frage von Integration. Die Geflüchteten werden ja mit Sinn in die Fläche verteilt und nicht alle nur in die Großstädte gebracht. Und das hat aber nicht funktioniert. Das heißt, die Bezahlkarte, so wie sie jetzt gekommen ist, sieht diese Eingrenzung derzeit nicht vor.
Gut, auch darüber werden wir weiter berichten, wenn bei uns die ersten Bezahlkarten ausgegeben werden. Dann war es das für heute. Es sei denn, Sie wollen noch einen Wochenendtipp loswerden.
Es ist Fastnacht und das in vielen Orten. Auch ich werde Fastnacht besuchen. Ich bin am Samstag zum Beispiel beim HCV in Hofheim. Am Sonntag früh bin ich, das wird anstrengend nach der langen Fastnacht, am Samstagabend bin ich beim Frühjahrslauf in Bensheim. Das allerdings für einen guten Zweck. Und ansonsten wird es für mich ein Wochenende mit einigen Terminen. Aber Highlight-Termine sind jetzt die Fastnachtsveranstaltungen.
Wunderbar. In diesem Sinne ein ganz frohes Wochenende. Wenn Sie Themen haben, über die Sie gerne informiert werden möchten, dann schicken Sie uns die und zwar an podcast@kreis-bergstraße.de.
Danke, schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen.